Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende der Leitung, schöne Grüße nach Berlin, da sitzt der Tobi.
Hallo, auch von mir.
Schön, dass du dabei sein kannst. Wir sind heute ein bisschen, ja, mit 50%, sage ich mal, von der letzten Woche gesehen. Der Timo hat ein Terminproblem, der Erich ist krank geworden. Gute Besserung von dieser Stelle aus an den Erich. Deswegen machen wir zwei das einfach. War ja eine relativ ereignisreiche Woche, die letzte Woche. Da können wir einfach mal so mit den großen Themen der Woche gleich mal anfangen, oder?
Also ist viel passiert, ja.
Ja, ich glaube so, dass das, was die meisten interessiert und mitgenommen hat, war die Geschichte rund um Felipe Massa, oder?
Das vermute ich nämlich auch fast. Ja, Felipe Massa, der große Formel-1-Fahrer. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Rennen der gefahren hat da. Der hat ja aufgehört gehabt, offiziell, nach Saisonfinale in Abu Dhabi im November. Und jetzt kam letzte Woche raus, oh, der Massa, der hatte einen Vertrag in der Formel E.
Ja, und alle so, was?
Und alle so, was? Und jetzt ist er aber wieder in der Formel 1, weil Bottas ja jetzt Rosberg-Ersatz wird, höchstwahrscheinlich bei Mercedes.
Ja.
Und Williams dachte sich, oh, was machen wir denn da? Und dann haben sie Massa nochmal zurückgeholt für die 2017er Saison. Der fährt da jetzt an der Seite von Lance Stroll, 18-jähriger Kanadier, der den Ruf hat, Paydriver zu sein. Und Massa ist da der Mentor an der Seite von ihm und musste seinen Formel-E-Vertrag dafür auflösen. Aber die große Story ist einfach, Massa, der ja schon in der Vergangenheit gesagt hat, ja, ich kümmere mich mal so ein bisschen um meine Zukunft, vielleicht Indycar, vielleicht DTM, vielleicht Formel E, der hatte seit dem Brasilien Grand Prix tatsächlich einen Vertrag in der Formel E.
Das war eine geile Sache eigentlich. Und dann fragt man sich halt, was zieht ihn zurück in die Königsklasse? Wahrscheinlich eine Mischung aus A, da gibt's wahrscheinlich deutlich mehr Geld und B, weiß nicht, wie er sich in seiner Position dann jetzt sieht. Also er ist ja lange Jahre so die Nummer 2 in der Formel 1 gewesen, so nach meinem Empfinden jedenfalls, ne? Also so die professionelle Nummer 2. Und weiß ich nicht, ob er glaubt, er kann jetzt gegen den Jungspund irgendwie der erfahrene, siegreiche Teamkollege sein, von dem man lernen kann. Da haben sich ja schon auch andere dran geschnitten an dieser Idee, ne? Also es kann ja auch nach hinten losgehen.
Es kann auch nach hinten losgehen, allerdings. Ja gut, ich mag es nicht Lance Stroll klein machen, aber sagen wir, es gibt Fahrer mit mehr Talent.
Das glaube ich auch, denn ich kenne ihn nicht mal.
Ja, siehst du, also der kommt, ich weiß gar nicht, woher der kommt, Formel Renault 3,5 glaube ich. Kann auch sein, dass ich da gerade komplett einen Stuss erzähle, aber jedenfalls noch nicht mal aus einer Juniorenserie wie GP3, GP2.
Mhm.
Bringt halt viel Geld mit von seinem Papa und ist jetzt bei Williams untergekommen, was ja auch ein echt gutes Team war in den letzten Jahren. Allerdings immer halt so zwei Schritte von der Spitze weg. Und da ist auch Massa immer mitgefahren, und aber nicht ganz vorne. Das war so das Mittelfeld in der Formel 1.
Naja, und, muss man mal gucken, was sie da rausholen können. Die spannendere Aufgabe wäre bestimmt die Formel E, aber wenn du so viel Formel 1 Erfahrung hast, kann man auch keinem verdenken, wenn er dann da nochmal, wie viele Jahre bleibt er jetzt da nochmal?
Formel 1?
Ja, nur die eine Saison?
Voraussichtlich nur eine Saison.
Nur die eine Saison, ja gut, dann kann man ja auch
dann
sagen.
Dann könnte es ab 2018 in die Formel E gehen.
Genau, das wäre ja auch jetzt nicht der schlechteste Termin. Du musst ja nicht immer von Anfang an dabei sein. Jetzt nächste Saison wäre natürlich schon spannend gewesen, aber ein Jahr mehr oder weniger macht den Braten wahrscheinlich in dem Fall auch nicht fett.
Das ist ja auch schon mal passiert. Das hat Wern ja schon gemacht, 2015. Ist er bei Toro Rosso vor die Tür gesetzt worden nach Abu Dhabi und ist dann zu Andretti gekommen. Und hat da im ersten Rennen Punta d'Este im Dezember 2015 prompt erstmal den Sieg um Haaresbreite verloren, weil ihm in der letzten Runde die Aufhängung zersprungen ist. Sonst hätte er tatsächlich Formel 1, Formel E und direkt an die Spitze. Das war fast um Haaresbreite eine Sensation. Also das gab es auch schon mit Jean-Éric Vergne.
Ja, gibt bestimmt schlechtere Ideen, als in die Formel E zu kommen. Das haben sich auch andere Leute gedacht. Da gibt es ja noch einen weiteren Kollegen, der auf dem Sprung quasi war, oder?
Tolle Überleitung.
Wow.
Ja, auch Esteban Gutierrez ist jetzt sogar schon offiziell Formel E-Fahrer. Der geht nicht zurück. Der wird bei Haas rausgeschmissen. Macht jetzt Platz für, ich glaube, Magnussen, wenn ich da richtig informiert bin. Und Gutierrez muss sich natürlich auch Gedanken machen, wo fahre ich jetzt weiter? Der ist 25, der Knabe, da ist noch ein bisschen rauszuholen.
Ja.
Und jetzt fährt er tatsächlich ab Mexiko, oder zumindest in Mexiko und New York, Formel E.
Für welches Team?
Da wird er. Das steht noch nicht fest.
Ah ja.
Also,
ich habe gedacht, ich weiß es nur nicht, aber wir wissen das wohl die meisten noch nicht.
Ja, ja, man munkelt, dass es Dragon werden könnte, weil Dragon mit D'Ambrosio, der ist fest in der Formel E und Duval ist ab 2017 DTM-Fahrer bei Audi. War bisher auch noch nicht so, weil der war ja vorher WEC-Pilot, dann ist Audi aus der WEC raus und jetzt fährt Duval in der DTM. Und da könnte Gutierrez halt einspringen für ihn. Wir wissen absolut nicht, welches Team er haben wird am Ende. Mhm. Man munkelt halt, wie gesagt, Dragon, aber laut Eigenaussage ist er auch noch mit 5 anderen Teams irgendwie im Gespräch gewesen.
Okay.
Also der ist halt auch sehr umworben. Ist auch ein guter Fahrer, meiner Meinung nach. Natürlich ist es ein bisschen herausstechend, dass ich meine, er fährt jetzt in Mexiko als Mexikaner. In der letzten Saison Salvador Duran in Mexiko als Mexikaner zurückgekommen. Also da muss schon irgendwas passieren, passiert sein. Es ist natürlich immer so ein Aspekt vom Lokalmatador, ne?
Ja, ja, klar. Das macht aber auch Druck, ne? Wenn ich mal an Marc Hingois denke, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der ja auch vor heimischem Publikum wenigstens ein bisschen glänzen wollte und dann, gelinde gesagt, diese Chance verpasst hat. Das ist schon auch ein enormer Druck, gerade wenn du jetzt dann da erst einsteigst, der Lokalmatador dort in Mexiko zu sein, mit dem Backing, was jetzt, ich meine, der mexikanische Motorsportfan gilt ja als durchaus enthusiastisch, glaube ich. Da ist dann schon ein bisschen Druck da und dann auch noch mehr Druck, als einfach nur so da einzusteigen und beobachtet zu werden, weil man jetzt hier der Rookie ist, der Neuling ist. Da bin ich gespannt, was er da leisten kann. Ich bin jetzt mit seiner Motorsportkarriere auch nicht so komplett vertraut. Lasse ich mich mal überraschen, was da rauskommt.
Insbesondere, weil auch Agag sehr viel Druck auf ihn ausübt. Also unterbewusst, aber Agag hat sich jetzt geäußert vor 2-3 Tagen auf der offiziellen Formel-E-Seite und hat gesagt, ja Gutierrez, der ist irgendwann, wenn er mal fest hier fährt, auf jeden Fall ein Titelkandidat. Und der kommt in Saison 4 fest zu uns und dann ist er Titelkandidat. Und das ist halt so ein Image, was er von vornherein aufs Auge drückt bekommt.
Ja.
Das will er halt nicht enttäuschen und sollte er auch nicht.
Ja, naja, das kann natürlich auch beflügeln, wenn die Bestätigung so da ist und irgendwie so ein Zuspruch da ist von ganz oben, sage ich mal. Das kann einem natürlich auch Flügelchen verleihen. Ne? Aber gut.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Lance Stroll war 2016 Fahrer in der Formel 3 Europaserie. Mhm. Also nicht Renault 3,5, sondern Formel 3.
Okay. Und er war da Fahrer und nichts Besonderes, und oder? Nicht übermäßig erfolgreich.
Oh Gott, da muss ich nachschauen.
Ne, das macht nichts. Also, nach. Man hätte es bestimmt gehört, wenn er super erfolgreich gewesen wäre. Aber ja, gut,
wahrscheinlich.
Schickt uns einen Tweet, wenn ihr es wisst. Aber nicht nachgucken vorher.
Ich weiß es.
Ja, du weißt es. Dann verrat es.
Ich sag's aber nicht. Soll ich es sagen?
Ja. Nee, sag's nicht. Schauen wir mal, ob es die anderen
schickt auch. Schickt uns einen Tweet.
Aber nicht nachgucken.
Einfach aus eurem Wissen.
da bin ich gespannt, wie man das auch beweist, dass man das jetzt nicht nachgeguckt hat. Aber gut, ja, schauen wir doch in die Zukunft, sage ich mal. Es wurde bekannt gegeben, die Technical Roadmap bis Saison 10 für die Formel E. Das ist natürlich auch das eine oder andere interessante Detail, glaube ich, da in der ganzen Geschichte. Was hast du da zu erzählen?
Ich bin ja großer Technikfreund. Und die Formel E ist halt noch sehr jung und muss sich erstmal auch auf technologischer Seite finden, irgendwie, wo es lang gehen soll. Und deshalb gibt es dann seit der ersten Saison so eine Technical Roadmap, so, weiß ich nicht, so ein Roadmap, wie übersetzt man sowas? Einfach so eine Richtungsweisung, wo es hingehen könnte.
Ja, Plan könnte man sagen, ne?
Plan, ja, technischer Plan. Und im Oktober wurde die Technical Roadmap bis Saison 8 bekannt gegeben und Agag meinte jetzt, aber bis Saison 10 steht sie sogar schon. Die soll dann demnächst irgendwann veröffentlicht werden. Und da gibt's dann halt ganz interessante Sachen. Also wir wissen ja, dass ab Saison 5 McLaren einsteigt als Batterielieferant. Mhm. Aktuell kommen die ja noch von Renault. Und dann McLaren ab Saison 5, dann Batterie nicht mehr bei 28 Kilowattstunden Leistung, sondern bei 54.
Da bin ich schon gespannt drauf. Das wird interessant.
Es geht ja immer noch höher, ne? Also Tesla hat ja deutlich mehr. Ich weiß, da bist du, glaube ich, schlauer. Wie viel hat so ein Tesla?
Ja, der 100er hat 100 Kilowattstunden. Also das aktuelle Topmodell.
Die Formel E kommt jetzt voraussichtlich bis Saison 8 nicht über die 54 hinweg. Dann mit McLaren-Aggregaten. Und ganz interessant, ab Saison 4 gibt es in den Regularien eine kleine Einheit in der Technical Roadmap, die nennt sich maximale Leistung Frontmotor. bisher ist Frontmotor noch absolut verboten und tabu. Bisher ist nur ein Motor im Heck erlaubt. Wie viele man da macht, ist jetzt ist nicht vorgeschrieben. Also man kann halt einen Einzelmotor haben oder einen schweren Doppelmotor. Aber ab Saison 4 könnte möglicherweise auch ein Frontmotor erlaubt werden. Und das, der ist bisher noch mit 0 Kilowatt Maximalleistung festgeschrieben, aber das wird sich natürlich noch ändern dafür. Das legt halt nahe, dass man so demnächst mit Allrad fahren könnte.
Was auf jeden Fall interessant ist, dann Formelfahrzeuge mit Allrad, kann ich mich nicht erinnern, dass es das schon mal gegeben hätte.
Nee, also Allrad, ja, Rallye gibt es manchmal welche, aber so richtig, es ist halt schwerer zu kontrollieren, beziehungsweise ist es gewohnter zu kontrollieren, mit einem Hecktriebler zu fahren.
Hm. Ja gut, da kann man natürlich auch ein bisschen spielen. Du könntest halt, der vordere Motor wird wahrscheinlich ohnehin der schwächere sein, jetzt mal im Vergleich zu dem, was sie im Heck sitzen haben. Da könnte man den halt nutzen für deutlich bessere Beschleunigung raus aus den Kurven, aber du könntest halt trotzdem dieses Übersteuern durch den stärkeren Heckmotor haben, dass die Leute als dass die Rennfahrer ja auch eigentlich gewohnt sind und auch haben wollen.
Kann man definitiv anpassen. Andere Option wäre, eine verbesserte oder überhaupt eine Reku-Bremse vorne zu haben. Mhm. Dass man da die Nutzbremse deutlich verbessert. Das sind die beiden Optionen mit dem Frontmotor. Ja, und dann nochmal ganz schnell. Würde definitiv Sinn machen, fände ich. Ist unfassbar interessant auch, so die technischen Entwicklungen zu verfolgen, wo die Formel E hingeht. Weil es ist halt alles noch ein ganz neues Territorium, was noch nicht so erkundschaftet ist im Motorsport und die Formel E ist. Ich meine, bislang ist ja die Formel E die einzige Serie, die elektrischen Motorsport promotet. Jetzt kommt im August die Electric GT dazu. Ja. Da ist dann die zweite Serie, Robo Race, bedient sich irgendwie der Formel E. Also bislang ist die Formel E wirklich das Nonplusultra. Und immer sehr, sehr interessant, da zu verfolgen, wo es lang geht. Eine Sache habe ich noch, weil wir gerade eben über Batterien gesprochen haben und über die McLaren-Batterie. Da können wir jetzt schon sagen, dass die schon getestet wird. Also noch nicht im Auto, allerdings die einzelnen Zellen werden gerade unter die Lupe genommen, alles wird entworfen, alles kommt so langsam zusammen und in so 10 Monaten, also Oktober, sagen wir mal einfach im Herbst, kommt die Batterie dann ins erste Auto und dann wird da fleißig getestet. Mehrere tausend Kilometer müssen da gefahren werden und dann werden die irgendwann vor der 5. Saison an die Teams ausgeliefert.
Ja, ist noch eine Ecke hin. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann letzten Endes entwickelt. Also vor allem, was die Reichweite der Autos dann angeht. Ob man dann vielleicht ein bisschen mehr Variabilität hat, was den Autowechsel angeht. Dass man tatsächlich mal deutlich länger fahren kann als jemand anders oder deutlich schneller fahren in einem kürzeren ersten Stint oder zweiten Stint. Das gibt bestimmt auch strategisch ein bisschen was her, denke ich.
Obwohl der Plan ja tatsächlich ist, ab Saison 5 den Autowechsel komplett wegzulassen.
Ach, das war ab 5 schon?
Das war ab Saison 5 schon. Also ist ja fast doppelt so viel Leistung, was man da jetzt rauskriegen kann. Mhm. Nicht nur fast, es ist sogar doppelt so viel.
Doppelt so viel, ja.
Und da ist das Ziel dann halt, die Leistung so hoch zu halten, dass man das Auto nicht wechseln muss.
Ja, siehst du, in meinem Kopf kam das erst später mit dem Weglassen des Autowechsels.
Ich meine in Saison 5. Obwohl aber halt, es ist halt immer so ein schönes, es ist ein Spannungselement. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da nochmal überlegen wird, machen wir den einfach weg oder lassen wir es einfach drin?
Vielleicht testen Sie mal aus, wie das so ist, also ohne den Autowechsel oder eben durch diesen erzwungenen Stopp, was es tatsächlich strategisch dann hergibt, ob man dann tatsächlich irgendwie in einem Rennen nochmal richtig was reißen kann, wenn man clever taktiert. Das ist ja so eine der Dinge, die zum Beispiel die Formel 1 über die Jahre auch immer wieder mal richtig spannend gemacht haben, wenn eben die Teams schlauer, also irgendein Team schlauer war als ein anderes Team und einfach da in die Taktikkiste gegriffen hat und dann tatsächlich den großen Griff gemacht hat und am Ende irgendwie 2, 3, 4 Plätze weiter vorne gelandet ist, als man gedacht hat. Aber muss sich zeigen. Ja. Gut, das wäre es, glaube ich, Richtung Roadmap. Dann gibt es ja Richtung Zukunft noch weitere Neuerungen und zwar hinsichtlich Geldfluss. Es gibt ja auch neue Investoren auf der Liste, richtig?
Richtig, also muss ich vorstellen, Formel E als Firma braucht natürlich irgendwo Geld, dass der ganze Laden da laufen kann. Und Da gibt es dann verschiedene große Firmen. Ganz groß dabei ist Liberty Media, Liberty Global. Die haben ja auch die Formel E kürzlich halb aufgekauft. Die haben auch in der Formel E was zu sagen. Genauso wie Discovery Communications. Das sind die, die hinter Eurosport stehen. Und dann verschiedene Privatinvestoren und Banken und Qualcomm zum Beispiel, die liefern auch das, oder sind auch Sponsor vom Safety Car. Und die investieren alle rein. Und jetzt gibt's neue Investoren, zwei an der Zahl. Und zwar hat einmal das Motorsport Network, MN, in die Formel E investiert und Yao Capital, also Motorsport Network. Das sind die, die hinter motorsport.com und Autosport stehen. Und vielleicht kennt der eine oder andere das, dieses Magazin F1 Racing, was ja auch in vielen, vielen Sprachen veröffentlicht wird. Die haben jetzt in die Formel E investiert. Wie viel, weiß keiner, aber die haben jedenfalls investiert und sind da ganz stolz drauf.
Mhm. Findet man das jetzt gut?
An sich ja, weil mehr Investoren ist halt immer geil. Mhm. Allerdings stört mich schon seit einiger Zeit, dass motorsport.com immer die News vorab bekommt. Das ist halt der Konzern oder der Investor, der dahinter steht, der jetzt alle verbindet, der errichtet momentan irgendwie so ein Monopol. Der besitzt halt einfach motorsport.com, der besitzt Autosport, der besitzt F1 Racing und das ist alles so ein Monopol. Und ich meine, jetzt wo die alle irgendwie zusammengehören, ist es noch klarer als sonst, dass die großen Stories alle vorab von motorsport.com veröffentlicht werden. Mhm. An sich, aber neuer Investor ist nicht schlimm, nö.
Okay, das hat natürlich so einen gewissen Beigeschmack, der aber jetzt die Formel E am Ende letzten Endes nicht schlechter macht, als sie ist, sondern eben durch die Investition wahrscheinlich eher nach vorne bringt. Also muss man das, kann man da bestimmte Aspekte sicher kritisch sehen, aber prinzipiell verteufeln darf man das wahrscheinlich nicht, denke ich.
Der andere Investor ist dann Yao Capital. Das ist vielleicht ist der eine oder andere NBA-Fan, da kennt man bestimmt Yao Ming, das ist der ehemalige Center gewesen von den Houston Rockets und der hat auch so ein Investment-Gedöns gestartet vor ein paar Jahren und hat jetzt mit Yao Capital auch in die Formel E investiert. Das ist der zweite Investor, der bekannt ist. Mhm. Jetzt zu dir.
Ah, jetzt zu mir. Ja, ich wollte eigentlich elegant überleiten zum nächsten, zumindest Mini-Thema, aber das ist jetzt natürlich hinfällig. Also sage ich es einfach, wie es ist. Wir hatten eine Kurzmeldung auf eformel.de zu einer Aussage von Mario Andretti, die mich sehr erinnert hat an die Aussage von Walter Röhrl, die wir hier mal im E-Pod hatten, als der Erich auf dem ADAC Motorsportball gewesen war. Und der Andretti Senior sagte, die Formel E fühlt sich falsch an für ihn. Wie meint er denn das jetzt?
Es ist halt, sind halt die ganzen alten Motorsportpuristen, die Motorsport nur kennen mit der Motor muss laut sein und es muss gefährlich sein.
Und muss nach Öl und Benzin riechen.
Richtig. Und ich erinnere mich da an ein Zitat von Räikkönen, der mal gesagt hatte, die Formel 1 muss gefährlicher werden. Ja. Und im nächsten Rennen hat er einen Unfall gehabt, einen schlimmen in Österreich und hat da fast einen Frontflügel über den Helm gezogen bekommen. Das ist halt so das alte Bild vom Motorsport, was die Formel E verändert. Und das sind halt einfach die Reaktionen, mit denen man da rechnen muss. Es gibt halt viele Kritiker, auch Sebastian Vettel, der damals gesagt hat, Formel E finde ich Käse. Wortwörtlich übrigens. Mhm. Und jetzt ist halt Mario Andretti dabei. Interessant ist halt, dass Mario Andretti, eine Motorsport-Legende, Formel 1 Weltmeister gewesen, 78. Und IndyCar-Meister und all sowas, dass halt sein Sohn Michael ein Formel-E-Team besitzt.
Genau.
Der war der Erste, der da sich eingeschrieben hat. Und dann kamen die anderen irgendwie dazu. Erstes Team war Andretti in der Formel E. Und ausgerechnet Andretti Senior, der Familien-Zampano, sagt, nö, finde ich nicht so gut.
Ja, es scheint tatsächlich so einen gewissen Generationskonflikt zu geben bei dem Thema, ne?
Ja.
Aber das ist halt, gibt ja viele Menschen, die mögen Veränderungen, aber es gibt ja noch viel mehr Menschen, die finden das, wie es früher war, einfach immer besser.
Ja.
Auch wenn man es in dem Moment früher vielleicht gar nicht so empfunden hat, rückblickend hört man das ja immer wieder. Früher war alles besser.
Früher war mehr Lametta.
Früher war mehr Lametta, genau. Das ist auch mehr so ein Berliner Spruch, ne?
Weiß ich nicht. Ist das nicht von Loriot?
Ist das von Loriot? Bin ich jetzt krass, bin ich krass überfragt. Muss ich im Nachgang googeln. Wahrscheinlich hast du recht. Aber lass mal die alten Herren mal beiseite. Wir können mal noch einmal kurz in die Zukunft gucken. Kalender für Saison 4.
So viel Zukunft heute.
Ja, oder? Wir haben gleich dann nachher noch ein bisschen mehr Zukunft.
Dann ist noch mehr Zukunft.
Ja. Früher war mehr Lametta, heute ist mehr Zukunft.
Heute ist mehr Zukunft. Das ist eigentlich ein toller Titel, oder? Naja.
Warte, ich schreibe das auf.
Gut. Blick in Saison 4. Können wir uns so langsam freuen auf den Kalender? Das ist ja immer, dass die Vier sich traditionell schon fast sehr, sehr viel Zeit lässt mit dem Kalender und immer so als allerletzten Schritt irgendwie den Kalender bekannt gibt. Und der Kalender für Saison 4, der soll dann hoffentlich irgendwann mal im März kommen. Da ist wieder Vier Weltmotorsportrat angesagt und da soll dann der Kalender abgesegnet werden. Mhm. Das sollte aber auch schon für Saison 3 im März gemacht werden. Dann stand Höhe Berlin immer noch nicht fest, wo wir in Saison 3 fahren. Hoffentlich kommt es dann halt im März. Ich freue mich drauf.
Wissen wir irgendwas zum Kalender? Wird es ein bisschen dichter als der aktuelle oder?
Es sollen tatsächlich noch mehr Orte hinzukommen. Der Kalender soll immer weiter wachsen. Möglicherweise kriegen wir noch ein zweites US-Rennen nach dem New York-Rennen, was wir haben im Sommer dieses Jahr. Agak hat sich November Chicago angeschaut. Dann ist natürlich Japan seit Monaten in der Diskussion. Da gab es jetzt schon mittlerweile zwei Demofahrten. Tokio oder Yokohama ist da der Entscheid. Australien soll ein Rennen bekommen. Wie da die Verhandlungen aber aussehen, habe ich absolut keine Ahnung. Hoffentlich, also ich würde mich riesig über ein Australien-Rennen freuen.
Kannst du dann früher aufstehen oder was
ja,
macht
natürlich,
dir dann so Freude?
Weil ich so früh aufstehen auch voll mag.
Ja, ich weiß nicht. Das Einzige, was ich denke, wenn ich an Australien-Rennen denke, ist halt, man muss ultra früh aufstehen.
Ja, es ist grauenvoll. Aber das ist halt, ich meine, die Länder sind einfach geil. Auch Japan. Ja. Warum Japan noch kein Rennen hat? Japan ist einer der größten Märkte dafür. Japan braucht ganz dringend ein Formel-E-Rennen.
Ja, das haben wir uns ja auch hier im E-Pod vor vielen Folgen schon gefragt, warum das in Japan irgendwie noch nicht so weit ist. Aber wir sind jetzt Saison 3, jetzt kommen wir Saison 4. Ich glaube, je mehr das Ding Fuß fasst und je mehr Leute mitbekommen, dass es cool ist, desto einfacher wird das für Agak und Co., da weitere Städte zu gewinnen. Und wie man sieht, haben sie durchaus ein Händchen dafür, interessante Locations zu finden und die Rennen zu einem spannenden Event zu machen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass da auch in Zukunft noch einiges Interessantes kommt.
Ja.
Ja. Apropos Interessantes kommt. Diese Woche gab es ein heißes Bild vom Roborace-Rennwagen, oder?
Das hat Tobi Spaß gemacht, das Bild. Das war echt schön. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich so ein großer Technikfreund bin und das Bild ist wirklich, da fehlen mir Worte. Das ist einfach perfekt, dieses Auto. Roborace haben wir ja schon anklingen lassen in mehreren Folgen. Das ist die Formel E Support Serie, die irgendwann dann mal in der Zukunft kommen sollte, die auf Fahrer verzichtet. Die Autos fahren autonom und ohne Fahrer und voll eigenständig um den Kurs. Also die richtigen Formel-E-Strecken halt ohne Fahrer mit Roboterautos. Und da haben wir jetzt heiß und haben uns sehr, sehr lange freuen dürfen auf ein Bild vom Heck, wo ich ja lange drauf gewartet habe. Ich habe ja da 2-3 Artikelchen drüber geschrieben, über die Technik von dem Roborace-Auto. Und ich habe mich immer drüber beschwert, boah, wo bleibt das Heck? Ich möchte das Heck sehen, weil das Heck vom Auto ist einfach immer das Wichtigste im Motorsport. Zumindest aus aerodynamischer Sicht. Ja. Weil ins Auto reingucken können wir ja noch nicht. Und endlich gibt's jetzt ein Bild vom Heck. Und wirklich dieses, oh, meine Güte. Also da kann ich ausflippen. Das sieht so toll aus.
Ich verlinke den Tweet für die Leute, die es noch nicht gesehen haben.
Ein riesengroßer Diffusor, dann ist da einfach noch ein Heckflügel drauf. Ich habe hin und wieder vermutet, ja, vielleicht, man zieht also da ganz bestimmt das Heck hinten hoch und macht da vielleicht eine Gurney-Kante drauf, um da Abtrieb zu generieren. Jetzt haben die da einfach einen ganzen Heckflügel hinten drauf. Erinnert mich ein bisschen an das alte Formel-E-Konzept von Dome. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Die haben ja auch mal, als hier das Formel-E-Design debattiert wurde, wo jetzt der Doppelfrontflügel rausgekommen ist, hat ein... war es eine japanische Firma, die auch was vorgeschlagen hat, Dome. Die haben auch einen Heckflügel unten vorgeschlagen gehabt. Hat jetzt das Robocar bekommen und das sieht einfach nach Power aus, dieses Auto. Es ist
ja, das stimmt. Da steckt sehr viel Kraft drin. Und dadurch, dass man nicht irgendwie einen Fahrer reinsetzen muss, ist das halt auch alles in sich so perfekt irgendwie.
Ja, es ist abgeschlossen alles. Es ist aus einem Guss.
Ja, es ist schon ein sehr schönes Heck. Auch wie die Räder integriert sind in diesen wilden Flügel, der irgendwie das spiegelt, was man vorne ungefähr hat. Das ist schon eine echte Rakete, das Teil. Ich hoffe, das kommt dann auch so.
Ich bin gespannt, ob man die Radkästen nicht vielleicht ein bisschen höher zieht noch. Also wenn du dir das Bild gerade anschaust, die Radkästen müssen vielleicht noch ein bisschen nach oben, weil da sind die Räder so nah dran. Wenn da eine Bodenwelle kommt, dann haben wir direkt einen Reifenschaden.
Ja, weißt du, wie das ist, wenn du Autoprospekte anguckst oder so, dann sehen die Autos auch immer tiefer aus, als sie am Ende wirklich sind. Und die Scheiben sind nie so dunkel wie auf dem Foto.
Ja.
Aber hier haben wir zumindest keine Scheiben. Aber gut, es gibt ja den Tweet von Adrogo Racing, den suche ich nachher raus und verlinke den, damit man sich ein Bild machen kann zu dem Gequatsche, das wir gerade abgelassen haben, ne?
Ja. Man sieht auch die Antriebsachse hinten, also das ist quasi die Bestätigung, dass das auch Heckantrieb wird. Wäre natürlich auch gut gewesen für die Formel E, dass man in der Roborace-Serie mal testen könnte, wie der Allradantrieb wäre. Besonders, ja, weil man da halt keine Vorgaben hat mit dem Fahrer drin. Kann auch kommen, ja. Aber vorerst ist die Antriebsachse hinten, heißt Heckantrieb.
Ja, das ist ja, wie der Racer das möchte, ne? Das ist ja erstmal okay. Ja. Ich würde gerne, wenn wir das hier abschließen, würde ich gerne noch einen kleinen Ausblick, apropos Allradantrieb und so, nochmal Richtung Electric GT werfen, weil da ja auch, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war, ich glaube, es war jetzt die gerade vergangene Woche, ein paar Details rausgefallen sind bezüglich Strecken, auf denen gefahren werden soll.
Ja.
Und da ging mir ja auch das Rennfan-Herz auf, muss ich sagen. Also wenn man Dinge hört wie, ja, wir fahren in Barcelona, wir fahren Paul Ricard und wir fahren Nürburgring, das ist doch, das ist genau das, was wir sehen wollen, oder?
Ja, also ich habe vor, zum Nürburgring zu fahren. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall vor, dahin zu fahren. Weil ich meine, elektrischer Motorsport, das verfolgt man halt schon ganz gerne, wenn man so über die Formel E schreiben darf. Warum auch nicht mal Electric GT mal reinschalten?
Ja, klar.
Und insbesondere, weil jetzt am Nürburgring gefahren wird. Wurde bekannt gegeben auf der Autosportmesse, haben wir ja schon angesprochen, Autosport. Ja. Die haben jährlich eine große Messe und da versammelt sich die Motorsport-Elite und gibt Interviews und Autogramme und alles. Werden schöne Autos ausgestellt und auch Electric GT hat da ihren Stand gehabt. Und da wurde dann bekannt gegeben, ja, neuer Sponsor und zwei neue Fahrer und halt auch die drei Strecken. Es wird losgehen im August und geht dann höchstwahrscheinlich nur Südeuropa, weil da das Wetter besser wird. Und dann von August bis November und insgesamt 7 Strecken. 3 davon wissen wir jetzt schon, eine davon der Nürburgring. Wer da Bock hat hinzukommen, der ist, glaube ich, sehr willkommen bei uns. Also mindestens einer aus unserem Team wird da sein, vermutlich sogar mehr, weil wir haben da echt Bock drauf.
Ja, mit Recht. Irgendwie Teslas, um den Nürburgring heizen zu sehen, im Renndress unter voller Power, das will man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ne? Gut, da würde ich sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt, oder? Was meinst du?
Ja, nee, viel mehr gibt's eigentlich nicht.
Ja, dann
ist auch viel passiert.
Genau, ich finde auch, es waren doch jetzt ein bunter Blumenstrauß an unterhaltsamen Themen, die wir hier hoffentlich einigermaßen unterhaltsam zusammengefasst haben. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle die Kiste zu. Ich sage danke nach Berlin.
Ich sage danke nach München.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus und Ciao.
Macht's gut. Tschüss.